Und Johannes sagt, am Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Durch das Wort Jesus hat der Vater die Welt geschaffen. Und wir können staunen um das Wunder, über das Wunder der Schöpfung um uns herum. Und ich lade euch ein, euch dann erinnern zu lassen, wenn ihr es seht, daran zu denken, diese Welt ist durch seine Hände gemacht. Die gleichen Hände, die Kranken Heilung und Trost gebracht haben, die das Brot gebrochen haben, die gleichen Hände, die an das Holz genagelt wurden, die Hände unseres Schöpfers. Und das Drama, die Welt erkannte ihn nicht. Im Römerbrief, Kapitel 1, lesen wir das so ähnlich von Paulus. Der spricht auch über die Schöpfung und spricht davon, dass man eigentlich in der Schöpfung erkennen kann, dass es da einen Schöpfer gibt. Du erfährst in der Schöpfung nicht, wer er ist, wie er ist, was er noch getan hat. Du erfährst nicht das Evangelium in der Schöpfung, aber dass da einer dahinter steckt, darauf kannst du kommen. Und dann sagt Paulus, obwohl sie ihn erkannt haben, haben sie ihm doch nicht gedankt und haben ihn nicht geehrt und haben, meine Übersetzung, ihr eigenes Ding gemacht. Also eine Menschheit hat die Schöpfung vor der Nase, kann den Schöpfer erkennen und ehrt ihn doch nicht. Und dann kommt Jesus, durch den das Universum geschaffen ist, selber auf die Erde. Und was sagen die Menschen? Das ist doch der Kleine vom Josef. Was macht der denn hier? Der will jetzt hier Prediger sein oder was? Sie erkannten nicht, wen sie vor sich hatten. Und viele erkennen ihn bis heute nicht und haben allerlei Theorien über ihn. Ja, eben ein Religionsstifter oder irgendwie ja, ein netter Kerl, irgendeiner, der uns über Ethik was beibringt oder der halt ganz mit seinen Chakren im Einklang war oder was weiß ich. Und verstehen nicht, mit wem wir es da zu tun haben. Und wir haben die Einladung an Weihnachten, über das Kind in der Krippe hinauszuschauen und zu sehen, das ist der, durch den alles geschaffen ist. Von den meisten unerkannt, aber wir dürfen ihn kennen. Und dann geht es weiter. Der abgelehnte Eigentümer, er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Es gibt so Psychothriller, wo plötzlich jemand nicht mehr erkannt wird. Mit Nicole Kidman gab es, glaube ich, mal so einen Film. Die kommt zu ihrer Familie und so und alle sagen, wer ist das, wer ist diese Frau? Nein, wir haben gar keine Frau oder dich gibt es gar nicht. Und das steckt natürlich irgendeine Verschwörung dahinter. Jesus kommt in sein Eigentum, er kommt in sein Volk Israel, er kommt in diese Welt, die er eben geschaffen hat. Die uralten Prophetien werden wahr, der lang ersehnte Retter ist da und der König schickt seine Killertrupps los. Seine Familienmitglieder halten ihn für verrückt. In seiner Heimatstadt Nazareth wollen sie ihn lynchen. Und in Jerusalem bringen sie ihn schließlich ans Kreuz. Und dann sehen wir Jesus. Ich weiß nicht, wie es dir gehen würde in dieser Situation. Du sagst, Leute, ich bin jetzt endlich da. Was ist los mit euch? Ich weiß nicht, wie es mir gehen würde, aber Jesus steht da voller Liebe, voller Geduld. Ruft die Menschen, die ihn verstoßen, in die Gemeinschaft mit ihm. Wir sehen ihn seine Stadt Jerusalem ansehen und weinen. Und ausrufen, Jerusalem, die du tötest, die Propheten und steinigst, die zu dir gesandt werden. Wie oft habe ich dich versammeln wollen? Wie eine Henne ihre Küken unter ihre Flügel. Was für ein zartes Bild. Und ihr habt nicht gewollt. Und dann sagt er nicht, und deshalb lasse ich jetzt Feuer und Schwefel über euch fallen, sondern er sagt, deswegen komme ich jetzt in deine Mauern und lass mich kreuzigen. Und bis heute ruft er die Menschen, die ihn abgelehnt haben, die ihm den Rücken zugedreht haben, nach Hause zu kommen. Mit wem haben wir es zu tun? Mit einem unerkannten Schöpfer, mit einem abgelehnten Eigentümer und dann mit dem Sohn. Wir springen zu Vers 14. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Dieser ewige, lebendige, mächtige bleibt nicht in irgendwelchen höheren Sphären. Könnt ihr sagen, wie passt das überhaupt? Wie soll das überhaupt gehen, dass so ein ewiger Gott in so eine Krippe reinkommt, in so ein Herz reinkommt? Aber er wird Fleisch. Er nimmt unser sterbliches, verletzliches Wesen an. Er wohnte unter uns. Wörtlich kann man übersetzen, er zeltete unter uns. Hier, wir waren auf dem Camp, die Rangers. Er hat sein Zelt unter uns aufgeschlagen. Also nicht wie der Herr, der im Triumphzug einherkommt, sondern wie ein Fremder, der sich irgendwie durchschlagen muss. Ja, ich bin eben, als ich über die Südspange gefahren bin, also da gibt es dieses kleine Waldstückchen da an den Lahnwiesen, wo so ein paar Zelte mittendrin stehen. Ich weiß nicht, ob ihr die mal gesehen habt, wo wahrscheinlich Obdachlose da ihr kleines Camp haben. Er zeltete unter uns. Und Johannes sagt dann, und da sahen wir seine Sterblichkeit, oder da sahen wir seine Verlorenheit in dieser Welt, da sahen wir die Hilflosigkeit dieses Kindes. Wir haben ja oft so ein bisschen niedliche oder kitschige Darstellung, aber das war weder niedlich noch kitschig. Wir sahen, wie seine Umfrageergebnisse in den Keller gingen. Wir erlebten sein Scheitern am Kreuz. Hey, was sagt Johannes? An diesem Jesus sahen wir seine Herrlichkeit. Nicht erst nach Ostern, nicht erst, als ich dann die Vision hatte auf Patmos, wo mit Augen wie Feuerflammen und so weiter, sondern als er Fleisch annahm, unter uns wohnte, sahen wir seine Herrlichkeit. Wir sahen seinen Glanz, seine übernatürliche Schönheit. Wir sahen die Pracht des lebendigen Gottes. Wenn im Neuen Testament von Herrlichkeit die Rede ist, dann geht es meistens um Gott auf seinem Thron. Ja, eben, Johannes Offenbarung. Johannes war dabei auf dem Berg der Verklärung, wo man so ein bisschen was von der Herrlichkeit sah, als Jesus anfing zu leuchten. Aber er sagt, diese himmlische Herrlichkeit wird in diesen Menschen sichtbar, in seinen Taten. Und da gibt es das erste Wunder, was Johannes beschreibt, gleich im nächsten Kapitel, eigentlich eine triviale Geschichte, ja, eine Party, wo es nichts mehr zu saufen gibt, weil die alles weggetrunken haben, wohlgemerkt. Also die hatten es jetzt eigentlich echt nicht mehr nötig. Und Jesus tut dieses Wunder, Wasser zu Wein. Und dann heißt es, das war das erste Zeichen, das Jesus tat in Kana in Galiläa. Und er offenbarte seine Herrlichkeit. Und seine Jünger glaubten an ihn. Also in dem Tun seiner Hände sieht Johannes, sehen die anderen, wow, Herrlichkeit ist hier. Und diese Herrlichkeit in Jesus, sagt Johannes jetzt, als er das reflektiert, entspricht der Herrlichkeit Gottes, so wie der einzige Sohn dem Vater entspricht. Es gibt keinen zweiten, der ihm so gleich ist. Der einzig geborene Sohn, der eingeborene Sohn, eigentümliche Sprache. Da findet Johannes, glaube ich, auch Worte, Monogenes, der Mono, also der einzeln Geborene sozusagen. Im Hebräerbrief lesen wir dann, er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit, also der Sohn vom Vater, das Ebenbild seines Wesens. Und Aus diesen Stellen wird deutlich, wir haben es vorhin schon gesungen, Christus, Herr Gott selbst. Der Sohn ist dem Vater so ähnlich, weil der Sohn Gott ist, wie der Vater Gott ist. Wir werden gleich das alte nizänische Glaubensbekenntnis miteinander bekennen, wenn du das mitsprechen magst. Und da heißt es über Jesus, wahrer Gott aus wahrem Gott. Vorher wahres Licht von wahrem Licht. Wahrer Gott aus wahrem Gott. Gezeugt, ja, er wurde, wuchs heran in dem Leib seiner Mutter, gezeugt, nicht geschaffen. Eines Wesens mit dem Vater. Es ist ein Geheimnis. Eines Wesens mit dem Vater. Und das heißt auch, an Jesus erkennen wir, wie der Vater ist. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Wir haben eben was von der schwarzen Pädagogik gehört. Und es gibt auch so eine Theologie, ja, die dann sagt, also Gott ist eigentlich der, der die ganze Zeit mit dem Knüppel da steht und nur darauf wartet, zuschlagen zu dürfen. Und dann kommt Jesus und sagt, hey, chill mal und so. Ich stelle mich dazwischen. Und ja, Jesus nimmt den Zorn Gottes auf sich. Aber wer ist Jesus? Da kommt Gott selbst und nimmt den Zorn Gottes über die Sünde auf sich. Also er trägt es selber. Er sucht nicht irgendwen anders. Da sind nicht zwei, die sich nicht einig sind. Sondern, wie Paulus dann sagt, Gott war in Christus und versöhnte die Welt, ja, diese Welt, die ihn abgelehnt hat, mit sich selber. Also da kommt nicht irgendein Priester und geht zu der zornigen Gottheit und sagt jetzt, ne, ist gut hier, guck mal, lecker Opfer oder so, sondern Gott selbst kommt und sagt, ja, Gerechtigkeit fordert, dass Sünde gesühnt wird, aber ich mache das selber. Und du bist frei. Du bist frei. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Und was sehen wir, wenn wir auf ihn schauen? Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit. Nicht nur eine Gnade, die die Wahrheit verleugnet, ja, irgendwie fünfe gerade sein lässt, aber eben auch keine Wahrheit, die uns durchleuchtet und nackt da stehen lässt, sondern Gnade und Wahrheit. Schau auf Jesus, schau auf den Sohn, schau auf ihn, der dir die Herrlichkeit des Vaters zeigt, voller Gnade und Wahrheit. Und wir sehen, er ist der Erste. Jesus ist der eine Sohn Gottes, so wie es keinen zweiten gibt. Aber dann sagt uns Gottes Wort, ist er auch der Erste Sohn Gottes, in einer langen Reihe. Und es ist kein Widerspruch. Römer 8, Vers 29. Die er, also geht es um Christus, die er ausersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dass sie gleich sein sollten dem Bild seines, also der Vater, dass sie gleich sein sollten dem Bild seines Sohnes. Damit meint er dich. Und mich, dass wir gleich sein sollten dem Bild seines Sohnes, damit dieser der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern und Schwestern. Also er ist der eine Sohn Gottes. Niemand ist Gott so, dem Vater so gleich, wie Jesus dem Vater gleich ist. Niemand ist auch Gott. Ja, das ist nicht, wir werden nicht irgendwann Gott oder sowas. Aber Jesus ist der erstgeborene Sohn. Unser großer Bruder. Und wir, ja, dürfen zur Familie gehören als Brüder, als Schwestern, als Söhne, als Töchter. Er, der Ewige, der Herrliche, macht uns zu seinen Brüdern und Schwestern und zu Kindern Gottes, des Vaters. Und ich habe eben zwei Verse übersprungen, die verraten uns, wie das geht. Also vorher heißt es, die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wir sind wieder Johannes 1, ja? Vers 12. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben. Die nicht aus dem Blut noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen eines Mannes, sondern von Gott geboren sind. Also, wie viele ihn aufnahmen, anders als die, die ihn eben nicht erkannt haben, die ihn verstoßen haben, denen gab er Macht, Vollmacht, Autorität, das unverbrüchliche Recht. Stell dir das mal vor. Sag nicht, okay, so ein paar lasse ich mal durch, und er gibt dir das Recht, Sohn zu sein, Gottes Kinder zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben, nochmal, die ihn aufnahmen, die glauben, das ist die Eingangstür, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen eines Mannes geboren sind, also nicht auf dem Wege natürlicher Abstammung. Geht es nicht darum, ne, irgendwie da kommt jemand aus dem Stammbaum von Jesus menschlich, sondern von Gott geboren sind. Das heißt, da ist neues Leben. Das heißt auch, hier ist eine bestimmte Gruppe angesprochen. Nicht alle Menschen sind Kinder Gottes. Alle Menschen sind geliebte Geschöpfe Gottes, ja. Es geht kein Mensch über die Erde, den Gott nicht liebt. Und alle Menschen sind eingeladen, Kinder Gottes zu werden, ja. Aber es sind noch nicht alle in dieser besonderen Beziehung zum Vater. Zu Kindern Gottes werden die gemacht, die an seinen Namen glauben, die sich Jesus anvertrauen im Leben und Sterben, die durch ihn Vergebung annehmen. Und Kind Gottes ist dann nicht nur irgendein Ehrentitel ohne Inhalt, sondern das ist ganz buchstäblich gemeint. Wir empfangen eine neue Geburt. Viele von uns haben sie empfangen. Neues Leben, das Gott schenkt. Und Paulus dann sagt, das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Also die Einladung, wenn wir Weihnachten feiern, wir schauen auf Jesus. Er lädt dich ein in seine Familie. Du hast diese Einladung schon angenommen. Ja, wenn du diesen Weg schon gegangen bist, dann gib ihm die Ehre. Oder nimm seine Einladung an. Lass dich beschenken. Du sagst, Jesus, mein Leben soll sich um dich drehen. Dich will ich feiern, dich will ich ehren, dir will ich folgen, dir will ich dienen. Und dann ist wirklich frohe Weihnachten. Amen. Und Jesus, wir danken dir, dass du der Schöpfer bist, dass du der König bist, dass du der Sohn bist, dass du der Erste bist, dass du der bist, der uns vorangeht in die Herrlichkeit des Vaters und uns einlädt, dabei zu sein. Danke, dass wir dich kennen dürfen, dass wir dich feiern dürfen, dass wir mit dir leben dürfen in Ewigkeit. Dir sei die Ehre, Jesus. Amen.